Zu Beginn bete ich noch mit euch. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Wir sind so abhängig von dir. Wir können uns das oft gar nicht vorstellen und uns ist das gar nicht bewusst, wenn wir durch unser Leben gehen, wie sehr wir schon allein von deiner Führung abhängig sind und dein Wort brauchen. Danke, Herr, dass du es uns gegeben hast und uns da leiten willst durch dieses Leben, durch diese Welt, um dich zu ehren, dich groß zu machen. Ja, und wir sind auch abhängig, wenn es darum geht, dein Wort zu verstehen, dein Wort zu verkünden. So segne jetzt auch diese Predigt. Nur mit deiner Hilfe ist es möglich, dass wirklich dein Wort verkündet und verstanden wird. Ja, führe und leite du mich und jeden Einzelnen, der hier ist, öffne ihre Herzen, dass sie wirklich dein Wort aufnehmen und verstehen. Und ja, dass es zu deiner Ehre Veränderungen im Leben von uns allen bewirkt. Ich danke dir dafür. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Klaus hat es ja schon gesagt, letzten Sonntag haben wir Pfingsten gefeiert. Die Gemeinde Jesu hatte quasi Geburtstag. Und seit dem ersten Pfingsten spielt der Heilige Geist eine besondere Rolle für die Nachfolger Jesu. Das wissen wir, was an Pfingsten passiert ist, ein großes Geschehen. Aber was bewirkt der Heilige Geist nun ganz konkret im Leben der Gläubigen? Dazu werden wir uns das Glaubensleben der Thessalonicher anschauen. Es gibt uns Aufschluss darüber, welche Eigenschaften wir mit Hilfe des Heiligen Geistes anstreben können. Diese junge Gemeinde wurde von Paulus, Silas und Timotheus auf der zweiten Missionsreise gegründet. Das ist nachzulesen in Apostelgeschichte 17 und 18. Sie hatten nicht viel Zeit, die Gemeinde zu betreuen und aufzubauen. Massive Widerstände in Thessaloniki zwangen sie, bereits nach wenigen Wochen zu fliehen. Die Gemeinde war kaum älter als einige Monate und litt unter Verfolgung und auch unter lehrmäßiger Unsicherheit. Im ersten Kapitel von 1. Thessalonicher ermutigt Paulus die Gemeinde durch ein Gebet seines Missionsteams. Er nennt da drin einige positive Merkmale der Thessalonicher, woran sie, das Missionsteam, eben im Gebet denken und wofür sie Gott danken. Anfang des Jahres haben wir uns schon einmal mit dem ersten Thessalonicher Brief befasst. Und anhand der ersten drei Verse aus Kapitel 1 hatten wir uns drei Vorsätze für dieses Jahr vorgenommen, die wir eben mit Gottes Kraft immer mehr umsetzen können. Die Thessalonicher sind uns eine große Ermutigung. Sie konnten trotz aller Schwierigkeiten durch Gottes Wirken einen gesunden Glauben entwickeln. Das heutige Predigtthema lautet: Erneuert durch den Geist, lebendiger Glaube, der ermutigt. Und wir werden heute die weiteren Verse aus dem ersten Kapitel betrachten, also die Verse 4 bis 10 aus 1. Thessalonicher Kapitel 1. Und darin ermutigen uns die Thessalonicher zur Belehrbarkeit, Vers 4 und 5, zur Nachahmung, Vers 6, zur Vorbildlichkeit, Vers 7 und zur Verkündigung, Verse 8 bis 9a. Und wir kommen direkt zur ersten Ermutigung. Die Thessalonicher ermutigen uns zur Belehrbarkeit. Ich lese aus 1. Thessalonicher 1 die Verse 4 und 5. Und wir erkennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Das Erste, was so ein bisschen heraussticht bei Vers 4, ist, dass Paulus sagt: Wir kennen eure Auserwählung. Und Erwählung ist ja ein großes Thema, Auserwählung. Und aus Zeitgründen werde ich da jetzt nicht großartig drauf eingehen. Aber zur Erwählung hat Nils vor 3 Wochen eine hilfreiche Predigt gehalten. Und wer mag, kann sich die gerne nochmal anhören. Also die Predigt vom 25. Mai auf unserer Homepage. Wichtig ist, dass wir verstehen, was Paulus so im Ganzen damit sagen will. Er sagt mit Erwählung eigentlich auch aus, ihr seid wiedergeborene Christen, der Heilige Geist wohnt in euch. Und das sieht er an ihrem gelebten Glauben. Und in den weiteren Versen führt er nun aus, woran Paulus ihre Erwählung festmacht. Im Januar haben wir ja schon 3 Merkmale der Thessalonicher betrachtet. Ihr Glaube zeigte sich im Alltag, sie taten Buße und kehrten von falschen Wegen ab. Sie lebten echte Nächstenliebe, motiviert durch Jesu Liebe. Und sie harrten trotz Anfeindungen aus, weil sie eine große Hoffnung in Christus hatten. Das zählt quasi schon dazu als Begründung, warum er sagt, ihr seid wahrhaftig Auserwählte. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Text, Vers 5. Denn dort zählt Paulus sozusagen einen weiteren Grund auf für ihre Erwählung. Wir sehen das auch daran, dass er den Vers 5 mit dem Wort denn einleitet, was verdeutlicht, ja, es bezieht sich auf Vers 4 und ist eine Begründung. Ich lese Vers 5 nochmal. Den Anfang zumindest. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in Gewissheit. Nicht im Wort allein heißt, das Evangelium war für die Thessalonicher nicht nur irgendwie leere Worte, nicht nur Schall und Rauch, sondern es kam in Kraft. Und im Griechischen steht hier Dynamis. Und damit kann man eine lebensverändernde Dynamik beschreiben. Es bleibt eben nicht nur ein Gerede über das Evangelium, sondern es folgen echte Taten. Und dahinter steht der Heilige Geist, der diese Kraft schenkt. Wir haben es eingangs von Klaus auch schon gehört. Und in großer Gewissheit bedeutet, dass ihre Überzeugung fest und unerschütterlich war. Sie ließen sich belehren durch die Botschaft der Missionare. Später schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 2, Vers 13, als ihr das Wort der Kunde von Gott empfangt, habt ihr es nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern als Gotteswort, das in euch, den Glaubenden, wirkt. Und wir sehen hier, die Thessalonicher erkannten das Evangelium als Gotteswort. Sie waren belehrbar und empfänglich für Korrektur. Und sie machten sich sofort daran, danach zu handeln. Sie wandten sich von ihren Götzen ab, um ganz dem einen lebendigen Gott zu dienen. Das sehen wir später in unserem Predigttext Vers 9. Und das ist eine belehrbare Gemeinde, nicht nur wissbegierig, sondern auch gehorsam. Auch wir müssen belehrbar bleiben. Wenn jemand uns konfrontiert, das ist nicht biblisch, wollen wir dann abwehren oder offen prüfen? Unsere Antwort sollte sein, danke für den Hinweis, ich prüfe es an der Bibel. Und wir müssen auch unsere Überzeugungen immer wieder an der Schrift messen. Glaube ich das, was ich glaube, weil es wirklich aus der Bibel kommt, oder sind es irgendwie Lieblingsüberzeugungen oder Traditionen, die ich von irgendwer her mir zu eigen gemacht habe? Und das erfordert oft Demut. Denn nur so können wir eingestehen, ich war falsch und ich muss dazulernen. Und es erfordert intensives Bibellesen. Je besser ich Gottes Wort kenne, desto schneller entlarve ich bei mir und auch bei meinen Geschwistern falsche Überzeugungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es öfter mal so, dass wenn mich jemand kritisiert, wenn mich jemand ermahnt, dann stehe ich in der großen Gefahr, mich irgendwie hart zu verteidigen. Und wie es dann so ist, eine Zeit später, manchmal, wenn ich zu Hause drüber nachdenke, dann fällt mir ein, diese Reaktion, die war falsch, das war nicht gut. Und hier muss ich, hier müssen wir, wenn es euch auch so geht, uns immer wieder korrigieren. Wir müssen Buße vor dem Herrn tun, auf die Geschwister nachträglich nochmal zugehen und uns entschuldigen. Herr, vergib mir meine harte Reaktion und ich werde deine Ermahnung anhand der Schrift prüfen. Lasst uns aufnehmen, was Gott uns durch sein Wort sagt, wie eben die Thessalonicher es getan haben. Nichts soll hinzugefügt oder weggelassen werden. So wie die Thessalonicher uns in ihrer Belehrbarkeit vorangehen, wollen wir nun schauen, wie sie uns zur Nachahmung ermutigen. Ich lese Vers 6 aus 1. Thessalonicher 1. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Paulus weist hier auf ein weiteres Merkmal hin, woran die Erwählung der Thessalonicher ersichtlich wird. Dass sie Nachahmer geworden sind, nicht nur von ihm, von Paulus und dem Team, sondern auch von Herrn Jesus selbst. Im Griechischen steht dort für Nachahmer Mimetais oder Mimetais, ich kann es nicht aussprechen, aber dieses Wort steckt zum Beispiel auch bei uns in unserem Sprachgebrauch in Mimik oder Pantomime. Die Thessalonicher mimten quasi ihre Vorbilder nach. Und wie genau haben sie das gemacht? Indem sie das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen und mit Freude des Heiligen Geistes gelebt haben. Trotz Drangsal und Widerstand blieben sie ihren Glaubensüberzeugungen treu. Und sie erlebten dabei übernatürliche Freude. Wir sehen, es kann keine oberflächliche Freude sein, die von Umständen abhängig ist, sondern eine Freude, die nur entsteht, wenn der Heilige Geist das Herz erfüllt. Und ganz praktisch im Alltag, diese Freude spiegelt sich besonders in der Begeisterung für Jesu Wahrheit und seine Gebote wider. Darum schreibt zum Beispiel auch der Psalmist im Psalm 119, Vers 47, oh, wie liebe ich deine Gebote! Oh, wie habe ich Lust an deinem Gesetz! Dieses Herz für Gottes Wort, das wünschen wir uns doch alle, oder? Ich persönlich erforsche gerne Gottes Wort. Ich liebe es, neue Wahrheiten zu entdecken. Aber manchmal ertappe ich mich selbst dabei mit dem Gedanken, oh, jetzt muss ich wieder Bibel lesen. Und auch da muss ich Buße tun, wenn ich mich nicht daran erfreue, die Bibel aufzuschlagen. Da müssen wir zu Gott kommen und unsere Sünden bekennen. Gott, vergib mir meine Freudlosigkeit an deinem Wort. Denn das ist keine Kleinigkeit, sondern eine Sünde, weil wir Gottes Wort nicht schätzen. Und das ist so unfassbar wertvoll für uns. An den Thessalonichern sehen wir das ultimative Ziel der Heiligung, nämlich Christus imitieren, ihn nachahmen. Und dazu schreibt Paulus in Epheser 5, Vers 1, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Und in 1. Korinther 11, Vers 1 schreibt Paulus, ihr seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Wir sehen hier, was Jüngerschaft bedeutet. Das ist Vorbilder nachahmen. Das ist zu schauen, was macht der andere, wie lebt er sein Leben. Und eben zu versuchen, dann das eigene Leben nach diesen Vorbildern auszurichten. Stellt euch mal vor, ihr seid ein Fan eines Popstars oder eines Fußballstars. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an seine Jugendzeit. Wie war das da? Da wollte man die gleichen Klamotten haben, die gleiche Frisur. Man wollte alles nachmachen wie diese besondere Person. Sollten wir mit Jesus nicht genau so verfahren? Wir bezeichnen doch uns als Christen. Und das bedeutet so viel wie kleine Christusse. Wir müssen mit aller Kraft danach streben, kleine Christusse zu sein. Was wir bei den Thessalonichern noch sehen, ist, dass wahre Jüngerschaft darin besteht, unter Menschen zu sein. Wir müssen als Gemeinde miteinander Zeit verbringen, denn wir brauchen einander, um uns gegenseitig zu ermutigen und auch schleifen zu können. Wir reden miteinander und stellen einander Fragen. Wie machst du das? Wie löst du dieses Problem? Das Wort Gemeinschaft im griechischen Koinonia heißt Anteil nehmen am Leben des anderen, Einfluss nehmen aufeinander. Und darum ist es so wichtig, fest einer lokalen Gemeinde anzugehören, Mitglied zu sein und Geschwister zu haben, die dich korrigieren, wenn du eben in sündige Muster fällst. Wir brauchen einfach Menschen, die uns so sehr lieben, dass sie uns die Wahrheit sagen. Wir brauchen Menschen, die auf uns zukommen aus Liebe und sagen, was du da machst, das ist nicht biblisch. Ich möchte dich davor bewahren, bitte hör auf damit. In wahrer Gemeinschaft sagt man einander solche Dinge aus Liebe und lässt den anderen nicht ins Verderben laufen. Oberflächliches Kaffeetrinken reicht nicht aus. Versteht mich jetzt nicht falsch, ich mache auch gerne Kaffee und wir sollen auch das gemeinsam genießen dürfen. Aber wir müssen tief ins Leben der Geschwister eintauchen und das tut manchmal weh. Da gibt es dann Situationen, in denen man vielleicht denkt, ach, was will der denn jetzt schon von mir wieder? Das ist doch meine Privatsphäre, es geht ihm doch gar nichts an. Aber es geht uns auf jeden Fall etwas an. Denn als bekennende Christen ist Christus unser Herr, unser gemeinsamer Herr. Und wenn einer von uns Mist baut, ich oder du, dann geht diese Schande zurück auf unseren gemeinsamen Herrn. Und das wollen wir doch nicht. Wir wollen ihn groß machen. Und wir lieben unsere Geschwister, dass wir ihnen helfen, den richtigen Weg einzuschlagen. Wer sich von der Gemeinde isoliert, der entwickelt auf lange Sicht einen ungesunden Glauben, weil er eben keine Korrektur bekommt. Und das ist ganz logisch, denn unser egoistisches Herz führt uns sonst in unbiblische Ideen, in Gesetzlichkeit und vielen mehr. Und auch ein Internetgottesdienst ersetzt nicht diese Gemeinschaft, die man hier vor Ort bekommt. Wir brauchen Menschen von Fleisch und Blut, deren Leben wir sehen, teilen und nachahmen können. Nachdem wir nun die Nachahmung Christi gesehen haben, kommen wir zur Ermutigung, zur Vorbildlichkeit. Ich erinnere noch einmal daran, dass alle Verse, die wir jetzt betrachten, auf die Hauptaussage aus Vers 4 verweisen. In Vers 4 stand ja, und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Jetzt sehen wir also einen weiteren Beleg für ihre Auserwählung, eben ihre Vorbildlichkeit. Ich lese Vers 7 aus unserem Predigttext. So, dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Wir haben eben gesehen, dass die Thessalonicher zu Nachahmern geworden sind. Und dadurch wurden sie nun selbst auch zu Vorbildern für andere. Das Wort Vorbild ist interessant. Typus auf Griechisch. Es beschreibt zum Beispiel die Form, mit der man Münzen prägt. Zum Beispiel ein Stempel, eine Schablone oder ein Modell. Und jede Münze wird ja identisch geprägt, indem der Stempel darauf gedrückt oder darauf geschlagen wird. Wie so eine Vorlage, so war die Gemeinde in Thessaloniki. Wem sind sie zum Modell geworden? Auch das lesen wir in diesem Vers. Allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Das ist ein riesiges Gebiet. Mazedonien lag ungefähr nördlich von Thessaloniki, das sehen wir auf der Karte, und Achaia eher südlich und ging bis nach Athen runter. Zusammen hatte dieses Gebiet etwas weniger als die Fläche von dem heutigen Griechenland, so ungefähr 100.000 Quadratkilometer. Also ein riesiges Gebiet. Und Thessaloniki lag an der Via Ignatia, einer antiken Autobahn, könnte man sagen, die von Osten nach Westen führt und diese Gebiete miteinander verbindet. Wir sehen das auch auf der Karte, diese Route, die sozusagen von Osten nach Westen geht. Händler, Reisende, Soldaten, sie alle kamen deswegen an Thessaloniki vorbei, weil sie an dieser Handelsroute lagen. Und so verbreitete sich der Ruf dieser Gemeinde rasend schnell. Menschen erlebten die Lebensweise der Thessalonicher oder hörten von ihrem Zeugnis und trugen es eben weiter. So wurde allen Gemeinden in diesem Gebiet bekannt, wie die Thessalonicher lebten. Und es ging sogar darüber hinaus. Wir sehen später in Vers 8 noch, dass das Wort des Herrn durch sie überall hin erklungen ist. Kommen wir zu uns. Wie nehmen die Menschen um uns herum uns wahr? Was sehen deine Freunde von dir? Was lesen sie auf deinem WhatsApp-Status oder auf anderen Social-Media-Plattformen? Wofür sind wir bekannt? Für Christus oder für etwas anderes? Wofür steht dein Leben? Für ein moralisch richtiges Verhalten, so wie es der Schrift entspricht? Oder eher für irgendetwas anderes? Ist unser Leben wirklich nachahmenswert? Bist du ein Nachahmer geworden und so selbst zum Vorbild geworden? Ich denke, da muss ich und da müssen wir uns alle also ein bisschen hinterfragen. Denn wir haben doch alle irgendwie so unsere Lieblingsthemen, über die wir gerne sprechen. Und das sind manchmal auch Themen, die sind nicht so richtig biblisch oder zumindest unwichtige Themen. Jesus hat gesagt in Johannes 13, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einen Fisch am Auto kleben habt oder einen Bibelvers im WhatsApp-Status postet. Nein, das hat er nicht gesagt, aber es spricht auch nichts gegen Aufkleber und Bibelvers. Aber die Frage ist doch, wie wirst du wahrgenommen? Wie bist du in den Augen der anderen Menschen? Oder noch wichtiger, wie bist du in den Augen deiner Kinder, deiner Enkelkinder? Wie sehen sie dich zu Hause? Bist du ein Vorbild? Jesus sagt in Johannes 13, Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. So vorbildlich wollen wir als Gemeinde sein. Ein lebendiges Zeugnis für eine verlorene Welt. Nachdem wir nun gehört haben, wie die Thessalonicher uns zur Vorbildlichkeit ermutigen, werden wir uns die Ermutigung zur Verkündigung ansehen. Lest mit mir 1. Thessalonicher 1, die Verse 8 bis 9a. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, so dass wir nicht nötig hatten, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten. Was sollte man immer wieder von uns hören, von mir hören. Wir sehen es in Vers 8. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Hinter erschollen ist auch wieder ein interessantes griechisches Wort. Wörtlich heißt es hervorgeschallt, hervortrompetet, herausposaunt. Und die Trompete, die Posaune ist laut, sie ist durchdringend. Die Thessalonicher haben also das Evangelium laut und klar in die griechische Welt hinausposaunt. Und das ohne Internet, Radio oder Autos und andere Hilfsmittel. Sie sind ein Bild für starke, freimütige und kontaktfreudige Evangelisation. Und das trotz ihrer Begrenzungen. Was sehen wir noch in Vers 8? Dort heißt es, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern an jedem Ort. Überall kannte man ihren Glauben an Gott. Wo Paulus auftauchte, kannten die Leute längst die Thessalonicher. Denn es gab sichtbare, bleibende Ergebnisse bei den Thessalonichern durch die Evangelisation von Paulus. Ihr Leben veränderte sich und Reisende bezeugten das an jedem Ort. Und was war der Inhalt ihrer Botschaft? Auch das sehen wir in Vers 8. Ihr Glaube an Gott und das Wort des Herrn, das Evangelium. Paulus schreibt weiter, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Paulus musste nichts mehr erzählen. Er erhielt Berichte von überall über die Thessalonichern, über ihren brennenden evangelistischen Dienst. Die Gemeinde wurde eben ganz genau beobachtet. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie sich das so ausgebreitet hat. So ungefähr könnten Menschen über die Gemeinde gesprochen haben. Habt ihr schon von den Thessalonichern gehört, was da los ist? Die haben alle ihre Götzenbilder umgeschmissen und Buße getan. Sie glauben jetzt an diesen gekreuzigten Zimmermann. In Vers 9a heißt es, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten. Überall, wo Paulus hinkam und evangelisierte, waren die Thessalonicher bereits bekannt. Und damit kann man sagen, die Gemeinde wurde quasi zum Teil von Paulus' Missionsteam, von Paulus' Missionsstrategie. Wünschen wir uns das nicht auch für unsere Gemeinde, Teil der Mission zu sein? Dann müssen wir uns darauf fokussieren. Und da sind wir auch auf mehrfache Weise herausgefordert. Wenn die Thessalonicher ihre antiken Autobahnen nutzten, um das Evangelium weit zu tragen, wie viel mehr sollten wir das tun? Mit dem Internet, mit E-Mail, Social Media und Autos, die wir haben. Wir haben so viele Möglichkeiten. Die Welt sitzt nicht mehr nur vor unserer Haustür. Sie ist in unserer Wohnung, bei unserem Sofa. Wir können am Computer, am Smartphone Evangelium verkünden. Die Frage ist nur, tun wir das? Wenn wir das Evangelium weitergeben, dann müssen wir es auch verkündigen. Das sehen wir eben auch gut bei der Gemeinde in Thessaloniki. Das Wort herausgeposaunt zeigt es deutlich auf. Es erklang überall in dem griechischen Gebiet und darüber hinaus. Vielleicht habt ihr diese Aussage schon mal gehört, diese Lebenseinstellung. Verkündige das Evangelium und wenn nötig, benutze Worte dazu. Das ist Unsinn, denn wir müssen das Evangelium immer verkündigen. Natürlich müssen wir das auch ausleben. Das hat Paulus ja vorher betont mit der Vorbildlichkeit. Aber das Evangelium ist eine Botschaft, die erstmal verstanden und deswegen mit Worten erklärt werden muss. Wir können nicht nur durch unsere Werke evangelisieren. Gott hat sich eben entschieden, durch die Verkündigung zu retten. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, heißt es im Römerbrief. Wir müssen erst verkündigen, wir kommen nicht drum herum. Denn der Geist Gottes möchte durch dein verkündetes Wort Menschen zu Gott ziehen. Eine weitere Herausforderung. Das ist so eine Tendenz, die entstehen kann. Wenn wir als Gemeinde wachsen wollen, dann besteht oft die Versuchung, die Botschaft so ein wenig anzupassen, so ein bisschen salonfähig zu machen. Es wird dann nicht mehr so von Sünde, Himmel und Hölle klar geredet. Man will ja nicht anecken. Denn niemand hört es gerne, dass er ein Sünder ist und verloren ist. Aber übrigens, das war noch nie so. Das wollten die noch nie hören. Selbst Jesus, die Jünger und Paulus eckten an, weil sie die Botschaft entgegen der Sitten und der Gepflogenheiten verkündigten. Und da müssen wir uns nicht wundern, wenn das heute genauso ist. Unsere Botschaft will nicht gehört werden. Wir dürfen die unangenehmen Wahrheiten nicht verschweigen. So nach dem Motto, wir versuchen erstmal die Katze im Sack zu verkaufen und dann hintenrum schieben wir dann irgendwann die Wahrheiten nach, weil die ja auch gesagt werden müssen. Nein, lasst uns doch gleich von Anfang an die ganze Wahrheit vom Wort Gottes auf den Tisch legen. Die Person muss es eh wissen. Und Gott will durch sein Wort Menschen erreichen und wirken. Natürlich sollten wir dabei freundlich und liebevoll sein, und eben nicht von oben herab verurteilen, du Sünder, du brauchst Christus, sondern schon in Liebe und Freundlichkeit. Die Thessalonicher posaunten die Botschaft mit ihren Mitteln in alle Welt hinaus. Sie verkündeten die Botschaft klar und unverfälscht. Lasst uns sie nachahmen. Wir kommen zum Abschluss und lesen noch die letzten Verse aus unserem Predigttext. Ich lese 1. Thessalonicher 1, die Verse 9b bis 10. Und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Ich werde diese Verse nicht noch ins Detail besprechen, weil wir aus Zeitgründen da langsam zum Ende kommen müssen. Aber ich will noch ein paar Worte dazu sagen. In diesen beiden Versen finden wir zwei weitere Merkmale, die eben für die Erwählung der Thessalonicher spricht und die uns eben auch ermutigt. Einmal die Bußfertigkeit der Thessalonicher. Sie kehrten ab von ihren Götzen hin zum wahren Gott, um ihm zu dienen. Und ihre Naherwartung, das Warten auf den auferweckten Sohn Gottes. Genau, ich werde nicht weiter auf diese Punkte eingehen, weil wir auch im Januar bereits intensiv über wirkungsvollen und ausharrenden Glauben nachgedacht haben. Und Buße und Hoffnung in Christus spielten auch da schon eine Rolle. Also ihr verpasst quasi nichts. Wir haben das nur so ein bisschen vorgeholt und ich will jetzt Zeit sparen und deswegen gehe ich da nicht mehr so drauf ein. Zum Ende der Predigt lade ich dich ganz persönlich nochmal dazu ein, auf diese Predigt zu reagieren. Wie willst du jetzt weitermachen? Und dabei ist auch das ganz hilfreich, diese Merkmale, die wir eben kurz angesprochen haben, Buße und Naherwartung. Hast du in dir ein Bestreben nach Belehrbarkeit, Nachahmung, Vorbildlichkeit und Verkündigung entdeckt? Bist du in diesen Bereichen gewachsen? Wenn ja, sei ermutigt. Es spricht so viel dafür, dass du wirklich wiedergeboren bist. Unsere Nachfolge Jesu ist ein lebenslanger Kampf der Heiligung. Und wahrscheinlich geht es dir wie mir, dass du im Laufe der Predigt gemerkt hast, wo du noch Sünde ablegen musst. Wir werden immer wieder fallen. Aber bußfertig müssen wir uns an Gott wenden, ihn alles bekennen und umkehren. Und durch die Gnade unseres Herrn werden wir gereinigt. Sei ermutigt, führe diesen Weg des Glaubens fort, auch wenn es anstrengend ist. Die Hoffnung auf unseren Herrn treibt uns doch voran. Jederzeit kann unser Herr Jesus kommen. Und dann werden wir ihn ewig sehen mit seiner Herrlichkeit. Also lasst uns vorbereitet sein. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und merkst, das, was die Thessalonicher da im Glauben gelebt haben, irgendwie ist mir das völlig fremd. Auch du bist heute Morgen ermutigt. Es muss nicht dabei bleiben. Noch kannst du Jesus Christus als deinen Herrn und Erretter anerkennen. Noch kannst du das Evangelium für dich in Anspruch nehmen. Jesus starb für all deine Schuld, damit du in alle Ewigkeit Kind Gottes sein kannst. Tu Buße über dein gottloses Leben und richte dich ganz nach Gott aus. Wer wahrhaftig glaubt, hat den Heiligen Geist, der uns hilft, immer mehr nach Gottes Willen zu leben. Noch ist Zeit. Sei ermutigt, aber auch gewarnt. Unser Herr Jesus kann jederzeit kommen. Amen. Ich möchte euch noch segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.